Willkommen zum Christoph Hess Podcast. In diesem Podcast taucht Christoph Hess tief in die Werdegänge unterschiedlichster Pferdemenschen ein und spricht mit ihnen über den emotionalen Wert, den Pferde in ihrem Leben haben. Ob Reiter, Influencer, Tierärzte oder andere Persönlichkeiten der Pferdewelt. Gemeinsam beleuchten wir, wie wir für die Akzeptanz unseres Sports sorgen und unsere Reiterwelt positiv gestalten können.
So, das ist Dunja Lang, Sie haben schon gehört. Mein Name ist Christoph Hess und Sie sind jetzt wichtig. Vielen Dank, dass wir uns hier, ich wollte gerade sagen, zu Ihren Füßen setzen. Und ich freue mich, dass Sie hier sind. Und ich freue mich natürlich ganz besonders, dass eine leibhaftige Buchautorin hier ist. Liebe Dunja Lang, vielen Dank. Wir lernen uns jetzt kennen. Ich kannte Sie bisher nur als Schreiberin. Und ich muss zugeben, ich habe mit großem Interesse Ihr Buch gelesen, habe es bekommen und muss sagen, das ist natürlich die Thematik, die mich umtreibt. Mental Grand Prix reiten, souverän im Sattel sein, körperlich dem Pferd eine Wohltat sein, sich innerlich entspannen und dann wirklich so reiten, dass das Pferd sagt, wow, ja. Mir macht es Freude, diese Reiterin, diesen Reiter am Sattel zu haben, egal ob ich jetzt Grand Prix reite oder ob ich auf unterem Niveau unterwegs bin. Aber ehe wir auf dieses Buch eingehen, das ist so ein bisschen in meinen Podcasts immer so der Weg, ich schleiche mich immer mal von der Person zu dem, was die Person gemacht hat. Der eine schreibt Bücher, der andere hat ein tolles Start-up-Unternehmen, der dritte ist Funktionär bei der FN oder woanders. Jeder hat einen anderen Werdegang und jeder hat ein anderes Ziel. Aber der Mensch, der soll im Vordergrund stehen. Wie kommt man auf die Idee, so ein Buch zu schreiben? Was muss man für ein Mensch sein? Berichten Sie von sich und damit herzlich willkommen, Dunja Lang, hier bei dem Live-Podcast auf der Messe in Hannover, Passion Pferd.
Ja, herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr. Ja, ich weiß gar nicht, wie weit ich ausholen soll. Ich bin selbst ehemalige Profireiterin im Springsport, habe direkt nach dem Abitur den Direkteinstieg gewagt, war auch eigentlich ganz gut unterwegs bis M, bis dann einige Dinge passiert sind, unter anderem schwere Stürze, längere Pausen und so weiter. Und ich habe damals schon mich sehr auch für Mentales interessiert. Also habe auch parallel schon Sozialwissenschaften, Psychologie studiert. Und nachdem ich lange Zwangspause machen musste, habe ich dann tatsächlich komplett auf ein Vollzeitstudium umgesattelt und habe dann, wie ich wieder in den Sattel gestiegen bin, auch bemerkt, wie schwierig das ist, nach schwereren Stürzen wieder zurückzukommen. Und das sind eben auch Themen, zu denen ich jetzt unter anderem Reiter coache. Und da gibt's leider noch sehr viel Unwissen, auch im Reitsport. Wie reite ich losgelassen? Wie hebe ich Blockaden auf? Und da ist leider auch sehr viel, ich sag's mal ganz bewusst bewertend, Unfug in der Reitszene, wo ich sag, das ist wirklich schwierig dann für Reiter, die richtigen Ansätze zu finden. Und das hat mich dann sehr bewegt. Und ich habe auch einige Zwischenstationen. Ich coache auch Führungskräfte, habe einen Background in der Unternehmensberatung, Coaching-Ausbildungen. Also ich habe bin selber wie so ein Schwamm. Ich suche eigentlich alles an Know-how, was hilfreich ist und setze es dann wieder zusammen. Das ist das eine, was mich ausmacht. Und das zweite ist, ich habe als Schulpferdereiterin gestartet, weil mein Vater war Polizist, da war einfach nicht viel möglich. Mein Jahresgeburtstagsgeschenk war eine 10er Schulpferdekarte. Den Rest habe ich mir erarbeitet, erst mit Stallarbeit, dann Longenstunden und so weiter, bis ich dann halt später auch mal Berittpferde hatte. Und ich habe sehr viel und lerne immer noch sehr viel aus Beobachtung. Und ich trainiere tatsächlich mental viel mit meinen Reitern, mit Videotrainings. Ich arbeite viel online und ich habe, glaube ich, einen sehr guten Blick. Also ich mache die Synthese eigentlich zwischen Reiztrainer und Mentaltrainer, könnte man sagen.
Darf ich noch einen halben Schritt zurückgehen? Ja. Ich finde es hochspannend, dass Sie gesagt haben, ich komme jetzt nicht aus einer Reiterfamilie. Für mich war das Reiten, ich will mal sagen, Luxus, so ist es bei mir übrigens auch gewesen, auch so eine 10er-Karte. Und dann wurde ein halbes Jahr darüber geredet, wie man gesponsert worden ist. Und als meine Eltern am Ende eine Kupplung hinten an Auto hatten, das hat mein Vater mir jahrelang vorgehalten. Alles positiv, alles ganz wunderbar. Aber Sie sehen, das bringt einen dann auch auf weiter, wenn einem das nicht alles so in den Schoß fällt. Insofern noch einmal zu Ihnen zurück. Der Weg zwischen Schule beendet aus einem Polizistenhaushalt stammen, dann aber Profireiterin zu werden. Ja. Das ist ja ein riesiger Schritt und ein Schritt eigentlich in eine Richtung, die wahrscheinlich ihr Vater sich gar nicht vorgestellt hätte. Vielleicht hat er gedacht, meine Tochter, die wird dann zur berittenen Polizei gehen, die Dunja.
Ja, das hat er tatsächlich als Vorschlag gemacht.
Nein.
Das war die Notlösung, weil er wollte natürlich, dass ich studiere. Er hat mir viel ermöglicht und so weiter. Und hat dann gesagt, um Gottes Willen und kann überhaupt nicht sein und du musst studieren. Und es sind ja auch Entbehrungen, ein Kind auf ein Gymnasium zu schicken und so weiter. Das ist ja nicht so selbstverständlich. Und für ihn war das eine Katastrophe, dass ich mein Hobby zum Beruf machen will.
Und das ist de facto so gewesen, Abi. Und dann ging es in den Stall mit genau. einer Ausbildung zum Pferdewirt? Oder
ja,
wie haben Sie das gemacht?
Ich wollte tatsächlich eine Ausbildung machen, hatte schon einen Lehrbetrieb, aber dann hat mein Trainer gesagt, er macht den Meister, ich soll noch kurz abwarten. Und er hatte viele Berittpferde und ich bin dann seine Berittpferde mitgeritten, sozusagen.
Und der Meister ist nie?
Der ist dann nie gekommen, eben aufgrund der Historie sozusagen. Aber ich war... Er hat mir immer seine Pferde dann auf Turnier einfach in die Hand gedrückt, hat gesagt, da springst du jetzt drüber zum Warmlaufen. Aber ich durfte die nie im Training springen, weil da wollte er immer selber springen. Und das heißt, ich bin dann häufig Pferde gesprungen, auf denen ich noch nie gesprungen bin oder gesessen. Und da muss man schon sehr flexibel sein. Also ich habe sehr viel verschiedene, auch schwierige Pferde geritten und auch solche, die man eigentlich als unreitbar auf die Koppel stellen wollte. Und da habe ich sehr viel gelernt.
Und gab es dann ein Schlüsselerlebnis, wo Sie sagten, jetzt bin ich abgebogen. Jetzt habe ich gemerkt, Mensch, das mit diesem Profitum, dann noch im Springsattel, dann noch als Frau, vielleicht ist das doch nicht die beste Idee. Gab es so etwas aufgrund eines Erlebnisses, eben eines Sturzes, oder sind da längere Prozesse gewesen, die Sie mit sich oder mit Partnern oder mit der Familie durchgemacht haben, ausdiskutiert haben?
Naja, es gab, also zum einen war es tatsächlich der Sturz, weil wenn man mit Anfang 20, salopp gesagt, seine Knochen zusammensammeln muss und überlegen, wie ist das, wenn ich mit 30 oder 40 sowas habe, wie ernähre ich mich letztendlich? Das ist ja eine Frage. Und die andere Frage war dann tatsächlich, naja, Reitsport, wissen denke ich alle, die hier sind, braucht Rahmenbedingungen. Und ich war schon viel auf Turnier unterwegs, aber ich habe natürlich gesehen, es geht an Grenzen. Mein silbernes Reitabzeichen habe ich mit 18 auf dem Schulpferd gemacht, in Pferden. So,
ah, ja.
Damals musste man noch alle Prüfungen machen, habe dann 8,5 im Springen bekommen. Also ich wusste schon, 8,2 Dressur, wusste schon, ich habe Talent, aber manchmal reicht Talent nicht, um wirklich auf den Level zu kommen. Und dann war halt die Frage, naja, wo landest du dann in deinem Leben?
Und das war ein Sturz oder waren es diverse Stürze,
dann noch ein paar OPs und so weiter. Also es war so ein bisschen gehäuft, sage ich jetzt mal. Und was ich aber bemerkt habe, ist, dass ich sehr gut im Unterrichten bin. Und ich habe viele Reitschüler bekommen, die gesagt haben, Mensch, so kann man es auch angehen, bis hin zur Frau des Reitlehrers, die mit mir trainieren wollte.
War das mit dem Unterricht geben, bevor Sie die Stürze hatten oder erst hinterher?
Es hat sich dann, war dann eigentlich weiter. Ich habe mein Studium dann mit Reitunterricht und Beritt dann weiter verdient, halt nebenbei, weil ich nebenbei studieren musste. Von irgendwas muss man leben, aber ich habe tatsächlich vorher schon Reitunterricht gemacht. Viel.
Also vor den Stürzen?
Genau.
Und also Sie merken, ich bleibe an diesem Thema noch dran, ehe wir zum Studium kommen, was Ihnen da sicherlich dann auch wieder neue Horizonte eröffnet hat. Mich würde noch mal die Frage, oder treibt mich um, nachdem ich Sie hier jetzt erlebe, wie Sie das berichten, wie Sie als Profi begonnen haben. Man muss offen sagen, Profi ohne Lehre, ohne Prüfung. Da werde ich immer gesagt, als Vater gerne, komm mal aber bitte eine Lehre machen. An der Stelle hätte ich Sie etwas anders geleitet. Im Zweifel den Stall wechseln. Aber was mir gerade durch den Kopf geht, denn das ist etwas, was, glaube ich, bei vielen Pädagogen, egal in welchem Bereich sie sind, ich könnte mir denken, dass Sie, nachdem Sie diese Stürze hinter sich hatten, thanks Gott, dass Sie jetzt hier so neben mir sind heute, dass Sie da vielleicht einen sensibleren Unterricht gegeben haben. Ja. Sich mehr in die Herzen, in die Seele Ihrer Reiterinnen und Reiter versetzen konnten, die auch vielleicht Angst haben, sei es beim Springen, sei es beim Reiten eines jungen Pferdes.
sei es beim Reiten im Gelände oder wo auch immer oder bei einem speziellen Pferd in einer speziellen Situation. Würden Sie mir da recht geben? Ist das so? Und wenn ja, wie ist da Ihr Eindruck aus heutiger Sicht?
Definitiv. Und das sehe ich auch heute noch. Und es war damals bei mir so, schalt doch einfach den Kopf raus, reite drüber, Krone richten und weiter. Und was für tolle Sprüche das da gibt. Aber das hilft nichts, weil unser Unbewusstes, wenn es ein Trauma hat, spült es wieder hoch. Und wenn es nicht verarbeitet ist, und ich weiß heute warum und wie man es verarbeiten kann und wie man es auch sehr schnell verarbeiten kann, das weiß ich heute, aber damals wusste ich es nicht. Da war es, gab es wenig Diskussionen über das Mentale im Reitsport. Ich denke, wissen Sie sehr, sag ich mal, so weit sind wir wahrscheinlich nicht auseinander. Da gibt es einfach Sprüche, setz dich drauf, du musst gleich wieder drauf und so weiter.
Ja, ja.
Aber ein echtes Trauma kann man nicht überreiten, sondern das wird tatsächlich reaktiviert. Und das ist tatsächlich das Ungünstigste, was man machen kann. Und da waren viele sehr dankbar, dass ich da sensibler war. Früher habe ich das so bis selber ein bisschen abgetan, bis ich das Erlebnis hatte. Und ich habe schon ein gutes Gespür auch so für dieses Sensible im Reitsport. Und viele Reiter sagen mir auch, Mensch, endlich hat mal jemand verstanden, wie es mir geht, wenn ich Angst habe. Ich habe neulich eine 50-jährige Anfängerin gehabt, die hat sich mit ihrer Tochter ein Pferd gekauft, die hatte Angst vom Angaloppieren. Und sie sagt vom Reittrainer, sie kriegt kein Verständnis. Sondern sie sagt, der sagt immer, reit doch einfach. Aber das hilft nicht.
Das hilft nicht. Das finde ich sehr gut. Ehe wir jetzt, und damit kommen wir natürlich nachher auch zu Ihrem Buch, aber ich würde gerne so diesen Weg, bis alles hier zwischen den beiden Buchdeckeln ist, ein bisschen mit Ihnen gemeinsam gehen. Ich glaube, das ist auch für diejenigen, die jetzt hier sitzen, interessant, aber auch vor allem für die, die den Podcast hinterher hören, weil ich glaube, nur der Mensch, der das geschrieben hat, der ist wichtig, den erlebt man eigentlich nur, dafür ist ein Podcast eben gut, sonst habe ich ja nur die Zeilen, die ich hier lesen kann, auf Papier gedruckt. Mich würde jetzt nämlich die nächste Frage interessieren. Sie haben, kommt mir so ein bisschen zurück, Sie haben als Berufsreiterin gearbeitet, Sie haben dann, was ich keinem Berufsreiter wünsche, Stürze gehabt, Unfälle gehabt, sind dann zu der Entscheidung gekommen, mit dem Reiten werde ich es jetzt nicht mehr in erster Linie weitermachen, ich gebe noch Unterricht, um mir da mein Studium zu finanzieren. Was ist da für ein Studium geworden? Die Frage Nummer eins und die Frage Nummer zwei. Wie können Sie, ja, Sie sind ja als Dame multitaskingfähig, gleich im Hinterkopf haben. Was hat Ihnen das Studium gebracht? Aber jetzt erstmal Frage Nummer eins.
Also ich habe als Erststudium, ich habe insgesamt 4 Studiengänge gemacht. Darf ich gerade erzählen?
Darf ich fragen, abgeschlossen oder?
2 davon abgeschlossen.
Ja, wunderbar.
Und als erstes Sozialwissenschaften, bin dann auf Sozialpädagogik tatsächlich mit Schwerpunkt Trainingswissenschaften und Psychologie umgestiegen. Und was ich gelernt habe, dass das, was man unter Leistung, Performance, also worauf man ja im Reitsport auch zielt, sein Potenzial zu realisieren, dass das nicht selbstverständlich ist. Wir glauben immer, wir reiten eine Prüfung und es ist ganz normal, dass wir erfolgreich losgelassen und so weiter sind. Aber wie viel Fähigkeiten es eigentlich braucht, die man systematisch aufbauen muss. Und es ist egal, ob man jetzt in der Schule eine Abiturprüfung schreibt, im Studium, ob man eine Führerscheinprüfung macht, ob man Reitabzeichen macht, ob man Grand Prix oder eine E-Dressur reitet. Diese Fähigkeiten, die sind nicht selbstverständlich und werden häufig in der Schule auch nicht trainiert. Und dann gibt es so einen Bruch häufig, wenn gerade junge Frauen und junge Mädels dann in den Reitsport kommen, dann vielleicht die ersten Enttäuschungen, dann gibt's Tränen und es wird nicht trainiert, wie gehe ich damit um, wie lasse ich das hinter mir, wie entstresse ich mich und so weiter. Ich krieg häufig Anrufe von Eltern, die dann sagen, oh, mein Kind hat das ganze Wochenende geheult, was können wir denn machen? Also wo ich sage,
weil die Reitstunde am Freitagabend ein negatives Erlebnis beinhaltete.
Genau, oder ein negatives Feedback oder am Wochenende die Reiterprüfung nicht lief. Oder natürlich, wenn man höher kommt, ich habe auch einige Juniorenkader, Reiterinnen im Coaching, da geht natürlich Ehrgeiz los. Und wenn dann die Note ein bisschen schlechter ist wie die von der Konkurrenz, dann ist es unfair und da gehen dann manche richtige Dramen los, sage ich jetzt.
Also
mal,
mit der Sozialwissenschaft konnten Sie einen etwas größeren Bogen spannen, anders einordnen und können heute den Reiterinnen, Reitern, zumeist ja Reiterinnen oder Eltern dann also raten, auch irgendjemand einen Schritt zurückzutreten und das Ganze etwas globaler aus der Distanz zu betrachten.
Ja, das ist die eine Komponente. Und die andere ist, dass man Dinge im Reitsport häufig nicht versteht. Zum Beispiel, wie entsteht ein Trauma, wie wird man es wieder los? Stichwort, nicht einfach wieder aufs Pferd setzen. Und ein Trauma muss nicht nur physisch sein, dass man wirklich physische Verletzungen hat. Ja. Häufig sind es emotionale Verletzungen. Und ich habe Reiterinnen, die wirklich auf S-Niveau unterwegs sind, bekannte Reiterfamilie, ja, und die dann vom nächsten Turnier unerklärliche Panik entwickeln und dann rätselt man, warum. Und das kann man mit Methoden, die ich dann auch speziell gelernt trainiert habe, zum Beispiel aus der Sporthypnose, kann man eben genau herausfinden, was ist denn wirklich der Punkt, der da aufploppt, und dann auch bearbeiten. Und ich finde es faszinierend, dass ich Menschen begleiten kann und Pferde und Reiter-Pferdepaare, die lange an Dingen rumlaborieren, muss man wirklich sagen. Und wenn man das Puzzleteil findet und bearbeitet, dass es einmal Schnipp macht und die Rakete startet. Und das finde ich einfach toll.
Und dann der Reiter sich entspannt und diese Entspannung ins Pferd hinein fließt.
Ja.
Wenn man den Punkt nicht findet, ja, dann ist eine Verkrampfung beim Reiter da, wie auch immer, eine mentale Verkrampfung. Ja. Und die führt zu einer Blockade. Und die Blockade spiegelt sich dann im Gehen, wie auch immer, des Pferdes wieder. Dass es am Hindernis stehen bleibt oder was auch immer. Sie haben ein Studium. Jetzt kommt das zweite, das dritte und das vierte.
Ja, ich habe parallel, weil es mich interessiert hat, auch dann später noch Philosophie studiert. Und ich habe auch in dem Unternehmenskontext, also Personalentwicklerin, Personalchefin, unter anderem von der Bank gearbeitet, Unternehmensberatung, Coach auch Führungskräfte zu diesem Thema, Fokussierung, Spitzenleistung. Und habe dann noch einen Master of Business Administration später dann gemacht.
Das ist nicht unbedingt Teil dieses Buches?
Nein, ist es nicht. Aber tatsächlich bekomme ich immer mehr Anfragen von Führungskräften, die mit normalen Coaching-Methoden an die Grenzen stoßen. Die merken, sie haben Stress, sie können nicht mehr entspannen, nicht mehr schlafen, keine Leistung erbringen. Und die coache ich mit den genau gleichen Methoden.
Und dann Studium Nummer 3 und Nummer 4?
Ja, also das ist ja im Endeffekt, der MBA war 3, Philosophie 4 und Sozialwissenschaft, Sozialpädagogik sind schon mal 4.
Wunderbar. Also, dann haben wir das Thema abgehakt und das ist ja alles Teil dessen, was hier reinfließt. Was ist Ihr Medium? Wie arbeiten Sie mit jemandem, der jetzt sagt, nehmen wir mal das Beispiel, Freitag habe ich ein schlechtes Reiterlebnis gehabt, ich habe Stress mit dem Reitlehrer oder der Reitlehrerin gehabt, mein Pferd ist stehen geblieben, bin vielleicht sogar runtergefallen, Gott sei Dank ist nichts passiert, aber ich traue mich jetzt nicht mehr. Um mal so ein ganz klassisches, einfaches Beispiel zu nennen, sicherlich viele Hörerinnen und Hörer und auch Zuschauer, die wir hier heute haben, haben sowas sicherlich schon erlebt, selbst oder haben es bei anderen erlebt. Wie arbeiten Sie dann? Was sind die Methoden, mit denen Sie versuchen, die dann wieder ins mentale Gleichgewicht zu bringen, Ihre, ich nenne sie mal, Klienten?
Ja, also zum einen sind es mal 4 grobe Schritte. Das eine ist, angenommen, ich habe eine Reiterin vom Pferd gefallen, Pferd läuft normal auf 1,30, Blockade, nichts geht mehr, der Stall sagt schon, verkauft das Pferd, es taugt doch nichts und so weiter und so fort. Sie ruft mich an mit Tränen, sie will ihr geliebtes Pferd nicht verkaufen, aber es geht auch nichts mehr und nur ausreiten will sie auch nicht. Okay. Was mache ich? Ich gucke, ich mache ein Erstgespräch, in dem ich unter anderem Videos anschaue von dem Geschehen. Da sieht man
von dem Geschehen?
Von
einem Geschehen oder von dem Geschehen?
Das hängt davon ab, was es ist. Also häufig gehe ich zurück die Zeitlinie, wo es noch geklappt hat.
Ah, ja.
So, und weil ich dann sehe, wenn es gut läuft, was ist der Unterschied, wenn es nicht gut läuft? Und das sieht man häufig an der Physiologie. Zum Beispiel in dem Fall ist sie angeritten und man sieht es an der unwillkürlichen Reaktion, wenn man schon so die Beine nach vorne und so schnapp, und da sieht man die
Schnappatmung.
So.
Also man sieht an der Körpersprache, Achtung, hier ist Gefahr im Verzuge, beziehungsweise der Reiter lässt sich nicht los. Da ist Angst.
Genau,
da Angst ist ja nun ganz gefährlich.
Blanke Angst. Und dann ist es aber so, ich kann das rekonstruieren mit der Reiterin, wenn man das dann anschaut und sagt, was geht einem innerlich vor. Also ich arbeite unter anderem Sporthypnose, also einfach mal Augen schließen, du bist in der Situation, du sollst wieder im Parcours reiten, was geht da an und so weiter. Und dann merkt man schon, kommen da Inhalte, die mit dem Sturz zusammenhängen. Oder sind es einfach, oh Gott, schaffen wir das? Oder du musst performen und sonst musst du das Pferd verkaufen, was auch immer. Da kommt was hoch. Und das kann man natürlich sozusagen analytisch in Scheiben schneiden und dann natürlich bearbeiten. Und da gibt es eine Reihenfolge. Wenn man tatsächlich ein Trauma oder ein schlimmes Erlebnis hatte, das kann auch eine Scham oder einfach nur eine Kritik sein, die geäußert wurde, dann muss man chronologisch das, was am meisten zurückliegt, als erstes bearbeiten. Häufig mit Methoden aus Traumatherapie. Da gibt es Hypnose, es gibt körperorientierte Verfahren, wo man mit Klopftechniken den Körper runterreguliert. Und das funktioniert häufig in 1-2 Sessions. Und das ist schon bemerkenswert, das hätte ich damals auch gern gehabt. Ja. Und wenn man den Körper entstresst hat, dann baut man den Fokus neu auf und dann nutze ich tatsächlich auch Sporthypnose, Fokussierungstechniken, wo man sozusagen das innere Erleben, wie es gut ist, fühlt. Das ist wichtig. Also das ist das, was ja am Vormittag auch diskutiert wurde, keine Kopfmethode, weil der Kopf ist nicht das Problem, sondern mit Hypnose kann man das Optimale fühlen und das wird dann tatsächlich auch nochmal verbessert, verankert. Und wichtig ist, ich trainiere die Reiter, das selbst zu tun. Also das heißt, ich mache keine Methode mit irgendwie Pendel, schließ die Augen, Shishi und rosa Plüsch-Sessel, sondern das ist eine Aktiv-Wach-Hypnose, wo man mit Fokussierung tatsächlich dann Parcours, Dressuraufgabe, was auch immer, reiten kann. Und die viele nutzen das dann auf Turnier, wo sie die ideale Performance, die ideale Linie dann sozusagen vorher schon geritten sind. Das heißt, die sind im Parcours oder die Dressuraufgabe schon x-mal erfolgreich durchgeritten, bevor sie reinreiten.
Und das tun sie mit dem Reiter, mit der Reiterin in der Reitbahn?
Nein,
oder
online.
Ach, das ist es.
Ja.
Das machen Sie online?
Ich mache das auch vor Ort, aber online hat tatsächlich viel Vorteile.
Sagen Sie, welche Vorteile?
Zum einen kann ich natürlich die Videoanalysen auf einem großen Screen nutzen. Das heißt, wir tun häufig bestimmte Dinge, wie zum Beispiel dieses nach vorne strecken. Wie wird sich fühlen im Schwerpunkt, richtig anreiten? Und das heißt, das Video dient dazu, den realen inneren Film zu kreieren. So, das ist das eine. Und das Zweite ist, wenn man selber mit Hypnose ideal durchreitet, dann spricht man miteinander. Wie fühlt es sich an, wenn du über die Ziellinie reitest, du bist null und du bist richtig super geritten und dein Pferd schnaubt ab und bedankt sich bei dir und du klopfst das Pferd und so weiter. Und das nehmen wir auf mit Zoom und dann kann man sozusagen daraus nochmal ein Drehbuch schreiben und das ideale Skript dann nochmal verankern. Also das macht man erstmal einmal grob. Und dann gibt's ja zum Beispiel Reiter, die sagen, die haben mehrere Pferde. Ich habe ein Pferd, das will unbedingt springen und es kommt von der Hand. Ich habe keine Kontrolle mehr. Und dann arbeiten wir spezielle Drehbücher für spezielle Pferde aus, verankern das nochmal mit Hypnose. Und so, dass die Reiter die Puzzlestücke haben, wo sie dann, wenn sie in Aachen reiten, 2026, dann die dreifache optimal durchreiten können.
Wahnsinnig. Das klingt ja... Also hochspannend. Ja. Für mich noch die Frage mit dem Online, da bin ich jetzt nicht ganz sicher, dass wir nur auf den Zuschauerinnen und Zuschauern das klar machen. Sitzt der Reiter so wie ich jetzt neben Ihnen oder kann der auch, Sie sind der Sprache nach zu urteilen, sind Sie aus dem Süddeutschen?
Ich bin in der Nähe von München, genau.
Genau, also das hätte ich auch gesagt. Wenn der jetzt aus Flensburg kommt, kann der trotzdem mit Ihnen zusammenarbeiten?
Die kommen aus Flensburg, aus Bern, aus Kentucky, aus Australien.
Also, das ist whatever, the whole world. Ist your world, also jeder kann sich bei Ihnen melden, kann so etwas mitmachen. Das ist klasse, das finde ich sehr gut. Und nun kann man Sie ja natürlich buchen, das ist spannend, aber buchen ist das eine, das Buch ist das andere. Wie viel Prozent Ihres Wissenskönnens finde ich hier in dem Buch? Kann ich auch nur mit diesem Buch dahin kommen, als wenn Sie neben mir sitzen und mir alles erklären?
Jein.
Brauche ich wieder zu.
Also, wichtig ist ja zu verstehen, welches Thema habe ich und wie gehe ich es an. Und ich habe praktisch alle Themen, die im Reitsport mental auftauchen können, bis hin zu, wie optimiere ich meine Spitzenperformance, wie hole ich die letzten 5% an Fokus raus im Parcours oder Viereck, das ist da alles drinnen. Alle Reiterthemen, die so auftauchen, bis hin zu Umfeldmobbing und alles so. Jetzt ist aber natürlich so, das Wissen muss ich ja auf mich spezifizieren. Und dafür ist es natürlich schon gut, eine Begleitung zu haben. Wichtig ist zu verstehen, ich habe nicht nur das Buch, sondern das Buch ist aus meinem Online-Kurs entstanden. Ich habe eine Kursplattform, womit ich die Reiter, ich sage immer, vom Gehirnbesitzer zum Gehirnbenutzer mache. Das heißt, da gibt es Trainingsvideos, da gibt es Tools, da gibt es genau diese Techniken. Ich mache einmal im Jahr, diesmal im Januar, so eine Challenge, wo ich Dinge trainiere tatsächlich, kostenfrei, und wo man dann auch einen Gruppenkurs machen kann, weil natürlich das Einzelcoaching der größte Aufwand ist. Und das ist eine Stufenlösung. Und ich habe einige, die den Gruppenkurs mit 3 Monaten gemacht haben, die auch ein Sturzthema hatten. Ich mache dann immer teilweise mit der Gruppe auch Online-Coachings. Die haben es auch in der Gruppe gelöst. Also es braucht nicht immer das volle Package, das VIP-Package. Und man kann auch schwierige Themen mit der richtigen Methode lösen.
Denn Frau Lang, mich hat es fasziniert, dieses Buch, was drin steht. Und ich meine, das ist ein super theoretischer Background, ja, den man wahrscheinlich erstmal haben muss und sich da mal so ein bisschen durchwurschteln muss. Das habe ich auch getan. Ich habe nicht alles gelesen, ich habe große Teile gelesen, aber mich hat beeindruckt, dass Sie eigentlich multimedial vorgehen. Ja. Dass Sie sagen, hey, es gibt noch ein Video und ein Audio und irgendwo bin ich auch noch da, so wie Sie es gerade gesagt haben. Ich kann da an so einem Coaching dann mit teilnehmen. Mhm. Das ist eigentlich was ganz Faszinierendes. Ja. Also für mich ist das richtig, also in der Gegenwart schon die Zukunft. Ja. War das Ihre Vision?
Ja, das ist meine Vision. Und ich habe ja erzählt, ich komme vom Schulpferdereiten und jemand, der vom Haflinger im Schulpferdeunterricht runterfällt, braucht auch eine professionelle Hilfe. Und und der Grand Prix-Reiter braucht auch professionelle Hilfe. Und mir war es ein Anliegen, ich kann nicht die ganze Welt mit meinem persönlichen Coaching beglücken, das geht von der Zeit her gar nicht, sondern dass es ein System ist. Deswegen, ich habe mir tatsächlich das Reitsport-Mentalist-System vom Patentamt patentieren lassen, weil es ein sehr spezielles System ist mit dem Know-how. Also das heißt, da ist im Patentamt sozusagen angemeldet.
Also wenn Sie die Hörerinnen und Hörer, die Zuschauerinnen und Zuschauer, die hier heute bei der Messe in Hannover dabei sind, die Hörerinnen und Hörer, die das sich jetzt anhören, unseren Podcast, wenn Sie die erstmal schon beglücken mit Ihrem Wissen und Können, dann bin ich auch glücklich. Aber wenn ich ganz ehrlich bin, Sie waren sicherlich damals in einem tiefen, auch emotionalen Loch, als Sie merken, Mensch, die Berufsreiterei ist doch nicht mein Ding, ich muss was anderes machen. Mhm. Ich glaube, es ist gut gewesen, dass es so war, wie es war.
Ja.
Ich glaube, das ist genau Ihr Weg. Und ich glaube, wenn Sie sagen, ich kann nicht die ganze Welt beglücken, aber wenn Sie einen Menschen beglücken mit dem, was Sie wissen und können, dann haben Sie ganz viel erreicht. Ich bin sicher, Sie werden ganz viele Menschen beglücken. Ich bedanke mich, dass ich mit Ihnen den Podcast aufzeichnen darf und dass wir hier jetzt in Hannover sein dürfen. Ich finde das Buch wirklich lesenswert, kann es nur empfehlen. Der Titel nochmal, Mental Grand Prix, souverän im Sattel. Und ich glaube, das ist wirklich ein Konzept, was dahinter steht, was ich jedem empfehlen kann. Denn jeder, der mit Pferden umgeht, der muss gar nicht reiten, hat sicherlich schon mal ein bisschen Angst gespürt. Wie Hans Heinrich Isenbart sagt, er ist ein bisschen bänglich. Finde ich ein schönes deutsches Wort, bänglich. Und insofern, Sie helfen uns, nicht ängstlich zu sein, souverän, nicht arrogant, mit Demut mit den Pferden umzugehen. Das spüre ich hier drin. Die Liebe, die Sie zu den Pferden haben. Ich bedanke mich. Sie haben das Schlusswort.
Ja, vielen herzlichen Dank für die Einladung und die Plattform. Und ich freue mich riesig, auch in diesem Forum hier zu sein. Und mir ist es einfach ein Anliegen zu sagen, viele bleiben unter ihren Möglichkeiten, viele finden sich mit Blockaden ab und viele wissen gar nicht, was drinsteckt. Und ich habe Reiterinnen gecoacht, die auf 1,35 gesagt haben, nee, ich komme nicht weiter, und die ein Jahr später auf einem 50 ein Grand Prix gewonnen haben, wo man sagt, wie geht das? Und das geht, wenn man das richtige Puzzlestück findet und sich nicht mental begrenzt, sondern die richtigen Ansatz findet.
Dann hat man neue Horizonte vor sich, kommt auf eine neue Ebene. Ich bedanke mich herzlich.
Vielen Dank.
Danke,
jemals.
Das war der Christoph Hess Podcast. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Wenn euch die Folge gefallen hat, abonniert den Podcast, um keine spannenden Episoden zu verpassen. Bis zum nächsten Mal und denkt daran, gemeinsam können wir den Reitsport positiv verändern.